Ex-Agent, machtbesessen, skrupellos.
Mit so jemandem möchte man nicht befreundet sein.
Oder doch. Deutsche Bundesregierungen sind da in der Vergangenheit ihren ganz eigenen Weg gegangen. Der Ex-Agent ist Russlands Präsident Putin. Seit 3,5 Jahren, seit dem Überfall auf die Ukraine, liegt die deutsch-russische Freundschaft auf Eis. Der Investigativjournalist Georg Maskolo hat sich gefragt, ab wann hätte die deutsche Politik erkennen müssen, dass Putin eine Gefahr für den Frieden in Europa ist. Georg hat Akten gewälzt und mit vielen Insidern gesprochen. Er erzählt uns, wie es Putin gelungen ist, mehrere Bundesregierungen für sich zu gewinnen. Und er hat über seine Recherchen ein Buch geschrieben. Hallo Georg.
Hallo, schön hier zu sein.
Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elena Kuch. Heute ist Montag, der 17. November 2025. Und wir beginnen unsere Spurensuche vor knapp 20 Jahren. Angela Merkel ist neue Bundeskanzlerin und sie reist nach Moskau zu Präsident Wladimir Putin für ein erstes Kennenlernen.
Angela Merkel ist praktisch gerade im Amt. 2006 ist der Antrittsbesuch und Angela Merkel lässt den Kreml wissen, bitte keine Hunde, sie ist mal gebissen worden. Sie hat Angst vor Hunden, sie weiß, dass Putin diesen großen Labrador hat, aber den will sie irgendwie nicht im Raum haben, wenn sie kommt. Also wird das im Kreml ausgerichtet und dann kommt die deutsche Delegation da an und Wladimir Putin hat einen großen Stoffhund und schenkt ihn Angela Merkel und sagt, der beiße doch nicht. Und Christoph Heusgen, ihr damaliger Sicherheitsberater, muss dann diesen Hund aus dem Kreml heraustragen. Viel Spott und böse Bemerkungen der mitreisenden deutschen Journalistinnen und Journalisten. Und dann, fast forward, ein Jahr später kommt es zu diesem Treffen in Sotschi. Schwarzes Meer, Kaminzimmer, 2 Stühle nebeneinander, so diese klassische russische Pracht, auf die Putin dann großen Wert legt.
Sotschi, 21. Januar 2007. Beim Pressetermin der Kanzlerin in Putins Sommerresidenz taucht plötzlich ein ungebetener Gast auf. Trotz der Hundeangst der Kanzlerin ließ der russische Staatspräsident scheinbar zufällig seinen schwarzen Labrador Koni ins Zimmer.
Überall Kameras und dann dieser herumstreifende Labrador. Und was macht der? Der geht sofort zu Angela Merkel, der schnüffelt an ihr. Man sieht diese Bilder, sie ist unglaublich angespannt. Sie weiß gar nicht genau, wie sie mit dieser Situation eigentlich umgehen soll. Und Putin sitzt in seinem Stuhl und amüsiert sich und wippt irgendwie mit dem Schuh und schaut hin und hat ganz offensichtlich Freude daran, diese Form von Macht zu demonstrieren, zu zeigen, ich mache das, weil ich es kann und ich teste die Grenzen aus derjenigen, die mit mir umgehen. Und diese Episode löst richtig was aus. Diese kleine Reisegesellschaft rund um Merkel, die redet auf der Rückreise darüber, die ärgert sich über sich selbst. Merkel ärgert sich über sich selbst, sagt, ich hätte sagen sollen, der Hund muss raus, sonst reise ich ab. Und wir haben darüber noch mal lange mit Mitreisenden geredet und Christoph Heusgen sagt, Putin habe einfach seine Herkunft nicht verleugnen können. Er habe Menschen einschüchtern wollen. Seine Herkunft nicht verleugnen, damit meint Heusgen die KGB-Herkunft von Wladimir Putin. Und dann fügt er hinzu, Rheinländer wie Heusgen ist, dieser Putin sei einfach eine fiese Möb.
Wenn du sagst, dass die deutsche Delegation sich danach noch über diesen Hund im Raum und ihren eigenen Umgang damit geärgert hat, das zeigt ja schon, du hast ja in den höchsten politischen Kreisen recherchiert. Worauf stützt sich eure Recherche für dieses Buch?
Sie stützt sich auf zehntausende Seiten von Regierungsakten, die wir gesehen haben, teilweise mit großer offizieller Unterstützung, zum Beispiel des Auswärtigen Amtes. Dann, wie so oft bei Recherchen, wurde es zwischendurch sehr mühsam. Und wir haben mit sehr vielen Zeitzeugen sprechen können. Ich habe gerade Christoph Heusgen zum Beispiel genannt, mit dem wir lange über diese Episode und so vieles andere gesprochen haben. Und wo immer es möglich gewesen ist, haben wir uns darum bemüht zu sagen, bitte keine anonymen Zitate, sondern lassen Sie sich mit dem, was Sie sagen, zitieren, damit auch jeder nachvollziehen kann, wie unsere Quellenlage ist. Ein Buch von fast 500 Seiten und knapp 100 Seiten umfassen Anmerkungen und Hinweise zu den Quellen, die wir verwendet haben.
Und du hast ja gerade schon gesagt, diese Szene mit dem Hund, den Putin offenbar bewusst in diesen Raum mitgenommen hat, die steht für was und teilweise hat er da schon seinen Charakter gezeigt. War Putin denn schon immer so?
Ich glaube, dass es keinen Zweifel daran gibt, dass dieser Putin früh zu erkennen gewesen ist. Der junge Mann, der eine klare Vorstellung davon hat, was er als Beruf ausüben will. Putins Berufswunsch ist das KGB. Das ist der Ort, an dem er arbeiten will. Und die besondere Elite innerhalb dieser Elite sind diejenigen, die ins Ausland gehen, die als Agenten arbeiten können. Das funktioniert bei Putin dann nur so halb. Er geht nicht nach Washington oder nach London. Er geht auch nicht nach Bonn, sondern er geht nach Dresden, Provinz, nicht ganz unwichtig, aber auch kein wirklich herausgehobener Posten. Er steigt da immerhin auf bis zum stellvertretenden Operativbevollmächtigten, dem zweiten Mann in der Dresdner KGB-Residentur. Keine besonders bemerkenswerte, aber auch keine schlechte Geheimdienstkarriere für sowjetische Verhältnisse. Er spricht ja dieses hervorragende, etwas altbackene Deutsch. Er spricht es in der Art und Weise, wie man es als Geheimdienstoffizier lernt. Da lernt man nicht nur Vokabeln und Grammatik, sondern man lernt die Sprache auch einzusetzen, um zu werben, zu schmeicheln, dem Gegenüber zu verstehen zu geben, wie eng man doch beieinander sein. Es ist dieses werbende, lockende, das man als Geheimdienstoffizier übt. Und gleichzeitig ist Putin in der Lage, von der einen zur anderen Sekunde umzuschalten. Dann schlägt die Stimmung um. Dann kann er sehr grob im Ton werden. Dann kann er regelrecht laut werden. Also er beherrscht schon die ganze Klaviatur menschlicher Emotionen. Es gibt frühe Episoden und interessanterweise spielen sie fast alle in Hamburg. Wladimir Putin ist Geheimdienstoffizier in der Residentur in Dresden. Da ist das dann 1990 mit der Wende, mit der Revolution vorbei. Er geht zurück nach St. Petersburg, taucht da in der Stadtverwaltung auf. Er ist zuständig für die auswärtigen Beziehungen der Stadt St. Petersburg. Und so ist er eigentlich ständig in Hamburg. Und
das muss man vielleicht dazu sagen, St. Petersburg war bis zum Start des Kriegs in der Ukraine eine Partnerstadt von Hamburg.
Und die, die mit ihm zu tun haben, die erleben dann auch relativ schnell diesen anderen Putin. Und wir sprechen über 1994, gibt's wie in jedem Jahr dieses Hamburger Hochamt, die Matthäe-Mahlzeit, das Tafelsilber des Senats wird rausgesucht. Die Gläser, die stehen auf dem Tisch, die Ehrengäste sind da und die Festrede hält Lennart Meri, der damalige estnische Präsident, mit einer besonderen Geschichte. Seine Familie ist nach Sibirien deportiert worden. Lennart Meri hat sich schon als 12-jähriger Junge als Holzfäller und Kartoffelschäler durchschlagen müssen. Und während Deutschland damals auf Russland mit großer Sympathie und mit großer Hoffnung schaut, da warnt dieser Lennart Meri und sagt, ja, aber seid auch vorsichtig mit gefährlichem Wunschdenken, und er warnt vor russischer Expansionslust. Und mitten in dieser Rede springt ein Mann an einem dieser Tische auf und verlässt, so schildern es damalige Zeitzeugen, den Saal. Er stampft regelrecht, er läuft zum Ausgang dieses Festsaals und knallt die Tür ins Schloss. Und das ist Wladimir Putin, der später behauptet, das hätte ihm leid getan, die Tür sei ihm nur aus der Hand gerutscht. Aber es ist ein ganz klares Signal, ein Symbol. Das ist, ihm hat diese Rede missfallen, um das Mindeste zu sagen. Und er traut sich auch im Jahr 1994, das alle wissen zu lassen, das zu demonstrieren, dass ein ganzer Saal voller Menschen sehen soll, dass er, Wladimir Putin, dieses kleine Licht in der Petersburger Stadtverwaltung sagt, so geht man mit Russland nicht um, und das zeige ich euch allen auch.
Das war 1994, da war, du hast es gesagt, Wladimir Putin noch ein relativ kleines Licht. Die Sowjetunion ist auseinandergebrochen und Russland steckt tief im politischen und wirtschaftlichen Chaos. Und 5 Jahre später dann, da steigt er enorm auf.
Neuer russischer Regierungschef ist Wladimir Putin. Das Parlament in Moskau hat ihn heute bereits im ersten Wahlgang bestätigt. Es ist bereits der 5. Regierungswechsel in 1,5 Jahren.
Du warst ja damals beim Spiegel und zu dem Zeitpunkt schon seit vielen, vielen Jahren Journalist. Was hast du denn damals von Putin erwartet?
Ich wusste zu Beginn nicht so wahnsinnig viel über ihn. Diese Endzeit von Boris Jelzin zeichnet sich ja dadurch aus, dass er eine ganze Reihe von ehemaligen KGB-Offizieren in hohe und höchste Ämter beruft, unter anderem auch als Ministerpräsidenten. Putin hat es dann noch einen Schritt weiter geschafft und ist Präsident geworden.
Russlands neuer Präsident Putin hat heute offiziell seine 4-jährige Amtszeit angetreten. Bei der Zeremonie im Kreml sagte der 47-Jährige, er werde sich für ein freies und starkes Russland einsetzen.
Das war nur ein paar Monate, nachdem Putin 1999 zum Ministerpräsidenten ernannt worden ist.
Aber das Besondere bei ihm ist eigentlich, dass er durchgehalten hat. Dass er es geschafft hat, wo so viele andere schnell wieder verschwunden sind. Und damals kam natürlich sehr früh diese Geschichte auf, oder die Frage auf, was wissen eigentlich die Deutschen über Putin? So wie Putin eine besondere Deutschlanderfahrung hatte, hatte Deutschland auch eine ganz besondere Erfahrung mit Wladimir Putin, eben weil er auf deutschem Boden als Geheimdienstoffizier gearbeitet hatte, eben weil er so früh in Hamburg wieder aufgetaucht war. Das heißt, Putin war für Deutschland kein unbeschriebenes Blatt. Mhm. Es gibt viele und bemerkenswerte frühe Analysen darüber, womit man es eigentlich bei Putin zu tun hat. Die eine kommt von einem seiner Freunde aus Dresdner Zeit, einem Stasi-Offizier. Die beiden haben Fußball zusammengespielt, sind sich irgendwie näher gekommen. Und dieser Mann, dieser Freund von Putin, läuft später zum Verfassungsschutz über, bekommt einen Decknamen, Quelle Pantaleon, und liefert ein regelrechtes Psychogramm von Putin ab. Großrusse, Nationalist, Zyniker. Und die zweite Analyse ist interessant, weil sie kommt von einem der erfahrensten deutschen Diplomaten, Klaus Schariot, später Staatssekretär und im Januar 2000 politischer Direktor des Auswärtigen Amtes. Zusammen mit Joschka Fischer fliegt er in diesem Januar 2000 in den Kreml. Wir erinnern uns, Wladimir Putin ist gerade erst ins Amt gekommen und sie sind die ersten deutschen Besucher. Und Klaus Schariot hatte die Angewohnheit, sich persönliche Notizen zu machen. Er trug immer so einen Block in der Innentasche seines Jacketts. Und auf dem Rückflug schreibt er über diesen Putin: hochintelligent, hart, skrupellos, kalter, entschlossener Operateur. Und dass man mit so jemandem nicht befreundet sein wolle.
Sehr geehrter Herr Staatspräsident Putin, Herr Bundespräsident, Herr Bundeskanzler.
Und obwohl Wladimir Putin damals anscheinend schon bei den deutschen Geheimdiensten und in Regierungskreisen umstritten ist, darf er wenig später im Bundestag sprechen, im Herbst 2001. Wie kam es zu dieser Rede?
Der Kreml bittet darum, er will, dass Wladimir Putin diese Rede im Deutschen Bundestag halten kann. Das muss man wissen, Reden im Deutschen Bundestag wollen viele halten, ist aber ein ziemlich sparsam vergebenes Recht. Da hat der Bundestag sehr eigene Regeln und Vorstellungen. Also heißt die erste Antwort auf die Frage, ob Wladimir Putin da sprechen kann, dass er das nicht kann. Und dann kommt es zu einer Intervention des Kanzleramtes. Gerhard Schröder macht klar, dass sie schon wollen, dass Wladimir Putin da spricht. Und dann wird eine Art Kompromiss gefunden. Und der Kompromiss heißt, um die Besonderheit dieser Rede zu belegen, solle Wladimir Putin doch bitte wesentliche Teile auf Deutsch halten.
Sie sind das erste russische Staatsoberhaupt, das vor dem Deutschen Bundestag spricht. Und Sie sind unser erster ausländischer Staatsgast, der das auch in deutscher Sprache tun wird, eine außergewöhnliche Geste.
Уважаемый господин Президент, уважаемый господин Канцлер, уважаемые дамы и господа. Ich beginne trotzdem auf Russisch. Ja?
Wir erinnern uns, da steht da am Pult. Ich erlaube mir, in der Sprache von Kant und Schiller und Goethe meine Worte irgendwie an Sie zu richten. Das ist, was der Deutsche Bundestag von ihm verlangt hat.
Russland ist ein freundliches europäisches Land. Für unser Land, das ein Jahrhundert von Kriegskatastrophen durchgemacht hat, ist der stabile Frieden auf dem Kontinent das Hauptziel.
Wladimir Putin sagt, Russland hat das größte Interesse an guten Wirtschaftsbeziehungen. Er steht da an diesem Pult, er spricht höflich, zugewandt.
Der Kalte Krieg ist vorbei.
Er bedient dieses Gefühl, dass die Zeiten der Aggression, der Auseinandersetzung, des Krieges, des Systemgegensatzes mit Russland, dass die endgültig der Vergangenheit angehören.
Schlägt unter allem das starke, lebendige Herz Russlands, welches für vollwertige Zusammenarbeit und Partnerschaft geöffnet ist.
Wladimir Putin hat einmal über sich selbst gesagt, als KGB-Offizier sei er ein Spezialist im Umgang mit Menschen. Und diese Rede im Deutschen Bundestag gehört sicher zu seinen Meisterstücken. Und dann gibt es einen zweiten ganz bemerkenswerten Moment, weil die zweite Auflage heißt, nicht nur Rede im Deutschen Bundestag, sondern hinterher bitte auch Diskussion mit den Mitgliedern des Auswärtigen Ausschusses. Auch die Zeit wird vorgegeben, 45 Minuten sollen es dann schon sein, weil man auch ein Forum schaffen will, wo man über all das andere reden will und muss, worüber man damals schon reden muss. Die Frage, wohin entwickelt sich dieses Russland eigentlich? Wie ist das da mit Putins Krieg in Tschetschenien, der damals schon aufs Heftigste kritisiert wird? Und so kommt Wladimir Putin in diesen Auswärtigen Ausschuss und er schafft es an diesem Ort, dann doch eine ganz andere Botschaft abzuliefern als am Pult des Deutschen Bundestages. Es gibt so ein zusammenfassendes Protokoll dieser Sitzung im Auswärtigen Ausschuss. Da sagt er, er sei das leid, kritisiert zu werden, man akzeptiere keine Doppelstandards mehr. Die Quellen, die die Terroristen in Tschetschenien finanzieren würden, seien ja genau die Quellen, die letztlich auch die Al-Qaida-Terroristen bei den Anschlägen am 11. September finanziert hätten. Er redet über die NATO, dann sagt er, ja, Gott segne die NATO, aber mit einer Osterweiterung könne natürlich kein gemeinsames Haus entstehen. Und diese Sitzung endet mit Worten, die wir so bezeichnend finden. Er sagt dann, er hätte eigentlich gar nicht so offen und ehrlich sprechen wollen, aber es habe er jetzt doch getan. Und dieses offen und ehrlich zu sprechen sind Worte, die man von ihm später immer wieder hört. Es wird geradezu zu seinem Standardrepertoire. Ich hätte es eigentlich gar nicht sagen wollen, aber es ist doch gut, dass ich es jetzt mal gesagt habe.
Und du sagst, im Auswärtigen Ausschuss hat er nach eigenen Angaben offen und ehrlich gesprochen. Im Deutschen Bundestag hat er auf Deutsch eine große Rede geschwungen. Du hast selber eben ja schon gesagt, dass das auch ein Mittel von Geheimdienstlern ist, die Sprache einzusetzen, Deutsch einzusetzen. Ich kann mich noch total gut daran erinnern damals, wie das in den Medien aufgenommen wurde. Wow, der russische Präsident, der spricht hier auf Deutsch im Deutschen Bundestag. Wie ist denn dieser Besuch von Putin in Deutschland öffentlich wahrgenommen worden?
Na, er reist ja aus dem Bundestag dann noch weiter. Er reist, symbolischer geht es ja gar nicht, nach Essen zu Villa Hügel. Da trifft er sich mit der deutschen Großindustrie und eröffnet die Möglichkeit für große Geschäfte. Er reist von da mit dem Ehepaar Schröder weiter nach Dresden und sagt, meine alte Heimatstadt, ich bin Deutschland so wahnsinnig verbunden. Man kann es gar nicht anders sagen. Diese Reise ist ein Triumph.
Wann und wie hat er denn in den Jahren nach seiner Bundestagsrede seine düstere Seite gezeigt und gezeigt, wozu er fähig ist?
Also für mich war so ein besonderer Moment ein Besuch bei der Hamburger Staatsanwaltschaft, die uns zwei große Umzugskartons mit Ermittlungsakten zugänglich gemacht haben, die den Mord an dem FSB-Offizier Alexander Litwinenko betreffen. Alexander Litwinenko, Geheimdienstoffizier, genauso wie Wladimir Putin, die beiden kannten sich auch. Und Litwinenko geht dann irgendwann nach London und fängt an, schwerste Korruptionsvorwürfe zu erheben gegen seinen früheren Geheimdienst. Und dann wird Alexander Litwinenko in London mit radioaktivem Polonium-210 vergiftet.
Der russische Ex-Agent Litwinenko ist 3 Wochen nach einem mutmaßlichen Giftanschlag gestern Abend in London gestorben. In seinem Körper wurde eine radioaktive Substanz gefunden.
Es wird ihm in seine Teekanne gefüllt. Einer der Täter hinterlässt eine regelrechte radioaktive Spur in Hamburg selbst. So kommt es auch zu diesen Ermittlungen dann in Hamburg selbst. Und der Fall im Jahr 2006, heute kennen wir so viele andere, die Namen sind Skripal, Nawalny, aber es ist das erste Mal, dass nicht nur in Russland gemordet wird, sondern dass wieder im Westen gemordet wird. Die Zeiten des Kalten Krieges sind wieder da. Und schon im Jahr 2006 zeigt sich, auf welche gefährliche Reise sich dieses Russland begeben hat.
Und wie reagiert damals die deutsche Politik darauf?
Ja, eigentlich reagiert sie so gar nicht, wenn man in die Unterlagen schaut. Man hat gar nicht den Eindruck, dass irgendjemand in Berlin sich für diesen Fall besonders interessieren würde. Großbritannien weist wegen dieses Mordes und mangelnder Zusammenarbeit in der Rechtshilfe russische Diplomaten aus. Angela Merkel sagt, dass sie den Schritt unterstützt. Aber in Deutschland wird niemand ausgewiesen, obwohl die Zusammenarbeit der russischen Justiz mit der Hamburger Justiz genauso zu wünschen übrig lässt. Die Geschichte ist, man kann es gar nicht anders bewerten, wird als lästig empfunden, aber man will sich auch so wenig wie möglich mit ihr belasten und beschäftigen.
Wie analysierst du das? Warum kümmert sich die deutsche Politik in der Zeit so wenig darum oder verschließt da offenbar teilweise sogar die Augen davor?
Das Interessante bei dieser Recherche ist, dass man an vielen Stellen sehr nahe kommen kann, wie Dinge diskutiert, eingeordnet, wie gewarnt worden ist. Aber man findet in aller Regel sehr wenig darüber, wie dann eigentlich an der Spitze, warum was entschieden worden ist. Wir haben ja für dieses Buch mit sehr vielen Leuten sprechen können. Aber wir haben beispielsweise nicht mit Angela Merkel sprechen können. Sie hat gesagt, ich bekomme so viele Anfragen aus dem In- und Ausland schon aus Gründen der Gleichbehandlung. Ginge das irgendwie leider nicht. Und sie kann auch keinen Fragenkatalog beantworten, weil sie über keine Akten mehr verfüge. Da müsse man sich irgendwie an das Kanzleramt wenden. Das heißt, die Zeitzeugin Merkel fehlt uns. Wir hätten mit ihr gerne über viele dieser Dinge nochmal gesprochen. Aber es ist nicht möglich gewesen.
2006 ist ja auch das erste volle Jahr von Angela Merkels Kanzlerschaft. Von ihrem ersten Aufeinandertreffen mit Putin und mit seinen Machtspielchen, davon hast du uns ja schon am Anfang der Folge erzählt. Wie geht's in der Zeit weiter mit der deutsch-russischen Freundschaft?
Na, sie entwickelt sich bis zum Jahr 2007, würde ich sagen. Es ist der nächste große Einschnitt, über den es lohnt zu reden. Putin sucht sich wieder deutschen Boden aus für eine ganz besondere Rede, nämlich die Rede bei der Münchner Sicherheitskonferenz.
Отдельные нормы. Да, по сути, чуть ли не вся система права одного государства.
Und dann steht er da am Pult des Bayerischen Hofes und rechnet ab mit westlicher Doppelmoral, mit den Fehlern der USA, mit der mangelnden Einbindung Russlands ins internationale politische Geschehen.
Wladimir Putin nahm kein Blatt vor den Mund. Das von den USA geplante Raketenabwehrsystem in Osteuropa sei völlig überflüssig. Die Amerikaner würden der Welt ihr System aufzwingen.
Und ich würde gar nicht sagen, dass er nicht an der einen oder anderen Stelle einen Punkt hatte. Aber der Ton und die Massivität, in der er das tut, die ist schon ziemlich einzigartig. Selbst für einen Ort wie die Münchner Sicherheitskonferenz.
Да, система противоракетной обороны есть, но она в отношении России бессмысленна.
Die Botschaft ist völlig klar. So lassen wir uns nicht mehr behandeln. Wir lassen uns nicht rumschubsen. Russland ist wieder da. Und wehe, wenn ihr das nicht akzeptiert. Es kommt zu dem sehr seltenen Fall, dass die Beunruhigung in der Bundesregierung so groß ist, dass ein richtiger strategischer Prozess aufgesetzt wird. Gibt es nicht oft in der Bundesregierung. Und das Projekt heißt Russland Partner oder Gegenmacht. Am Ende steht ein Fragezeichen und geht der Frage nach, mit welchem Russland man es in 5 Jahren zu tun haben werde. Und daraus kommen 3 Szenarien. Und eins der Szenarien trägt den Titel Imperial-autoritäres Russland. Liest man es heute und nimmt hier und da eine Veränderung bei den Namen vor und bei dem einen oder anderen Datum, dann beschreibt es auf eine fast erschreckende Art und Weise die Zeiten, in denen wir heute leben. Aggression in der Ostukraine, unter Einschluss der Krim, ein enges strategisches Bündnis zwischen Russland und China, anders als im ersten Kalten Krieg. Also diese damalige Prognose, die erstellt wird, erweist sich als überaus hellsichtig, wird aber am Ende als wenig wahrscheinlich eingestuft. Das heißt, man sah die Entwicklung, man sah auch viele der Elemente schon im Jahr 2007 sehr zutreffend, aber man hat es damals nicht für ausreichend möglich und wahrscheinlich erachtet.
Russland schafft in der Krim-Krise weiter Fakten, trotz aller internationaler Proteste und Sanktionen. Präsident Putin unterzeichnete heute den Vertrag über die Aufnahme der Halbinsel in die Russische Föderation.
Russland annektiert die Krim, dann hat sich ja offenbar dieses eine Szenario verwirklicht.
Ja, und da beginnt auch unsere schärfste Kritik an der deutschen Russlandpolitik. Dieses Buch trägt ja nur den Titel Das Versagen. Es bezieht sich ganz ausdrücklich auf die Zeit ab 2014, weil es im Jahr 2014 ja jetzt auch keine Zweifel mehr gibt. Annexion der Krim, Krieg in der Ostukraine. Und die deutsche Reaktion darauf ist, dass wir in den Jahren danach unsere Abhängigkeit vom russischen Gas nochmal erhöhen. Nicht nur durch den Bau von Nord Stream 2, sondern auch durch den Verkauf von Gasspeichern in Deutschland. Wir wissen, dass unsere Bundeswehr in einem beklagenswerten Zustand ist, aber daran ändert sich nach dem Jahr 2014 nichts. Wir sehen, dass direkte Aggression, das, was wir heute hybriden Krieg nennen, gegen Deutschland beginnt, übrigens schon im Jahr 2015, mit einem Hack des Deutschen Bundestages, immerhin im Verfassungsorgan, und den Rechnern der Kanzlerin selbst in ihrem Abgeordnetenbüro im Paul-Löbe-Haus. Und auch in diesem Bereich unterbleibt jede Form von harter Reaktion. Und die deutsche Politik heißt, im Gespräch zu bleiben, woran nichts falsch ist, was auch sonst. Aber was fehlt, ist das Gespräch zu kombinieren mit der Bereitschaft, die erhebliche politische und ökonomische Macht Deutschlands dann an der einen oder anderen Stelle mal einzusetzen und zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und bestimmtes Verhalten zieht Konsequenzen nach sich, muss Konsequenzen nach sich ziehen.
Warum hat Deutschland da nicht anders gehandelt?
Wenn man mit den Beteiligten spricht und in die Unterlagen steigt, gibt es immer und für alles einen Grund. Man kann Wladimir Putin Nord Stream 2 nicht aus der Hand schlagen, weil man ja schließlich mit ihm im Minsker Friedensprozess im Gespräch bleiben muss. Man kann nicht in Masse russische Geheimdienstagenten auf deutschem Boden ausweisen, weil man dann nicht weiß, ob vielleicht auch deutsche Generalkonsulate in Russland geschlossen werden. Und die brauche man doch, um mit der schrumpfenden Zivilgesellschaft im Gespräch zu bleiben. Und so geht es irgendwie weiter und weiter und weiter. Und es ist nicht mal so, dass nicht einzelne dieser Argumente immer richtig oder tragfähig gewesen wären. Aber legt man sie alle nebeneinander, kommt in der Gesamtschau dabei eine Politik heraus, die Wladimir Putin glauben lässt, dass es eigentlich egal ist, was er macht. Dass er gegenüber Deutschland mit allem davonkommen wird. Für uns gab es in der Recherche so einen Schlüsselmoment, an dem sich das festmachen ließ. Wir sind im September 2022, halbes Jahr nach Kriegsbeginn, Monate nach Butscha. Und Deutschland steht vor diesem ersten sehr schwierigen Winter und der Frage, was die Gasmangellage eigentlich auslösen wird für die Industrie, ob die Heizungen kalt bleiben. Und Wladimir Putin lässt ein Papier ins Kanzleramt bringen und sagt, da gäbe es doch jetzt solche Probleme in der deutschen Energieversorgung. Und das sei ja sehr schwierig. Aber er habe eine Idee, wie man das lösen könne. Und die Idee heiße Nord Stream 2. Man müsse jetzt einfach nur diese Pipeline ans Netz gehen lassen. Und Olaf Scholz, mit dem wir lange gesprochen haben, sagt, Wladimir Putin hatte zu diesem Zeitpunkt, September 2022, immer noch nicht verstanden, dass es mit Deutschland nach dem 24. Februar 2022, der großen Invasion, kein Weiter-so geben könne, dass das eine tatsächliche Zäsur gewesen sei. Interessant daran ist aber, was Wladimir Putin eigentlich für ein Bild von Deutschland gehabt hat, dass er es für möglich gehalten hat, dass die Deutschen nach einer kurzen Phase der Aufregung, so wie immer, im September 2022 vielleicht schon wieder bereit gewesen wären, zurück zum normalen Status quo zu kommen.
Weil er das offenbar die ganzen Jahre zuvor so erlebt hat.
Weil es jedenfalls für ihn sehr lange genau so funktioniert hat. Es ist egal, was ich tue, es ist egal, zu welcher Aggression es kommt, von deutscher Seite sehe ich keine echte und harte Konsequenz. Nicht auf den Fall Nawalny und nicht auf den Fall Skripal. Nicht auf den Mord im kleinen Tiergarten in der Mitte von Berlin. Und die Liste ist lang und lang und lang.
Hat denn die Bundesregierung aus all dem gelernt?
Das würde ich Stand heute schon sagen. In der deutschen Russland-Politik ist ja praktisch nichts mehr, wie es bis zum 24. Februar gewesen ist. Weder in unseren ökonomischen Beziehungen, von denen es Teile noch gibt, aber genauso energisch ist der Versuch, es weiter und weiter und weiter zu reduzieren. Die diplomatischen Beziehungen existieren, aber sind auf ein absolutes Existenzminimum heruntergefahren. Also es ist zu einer gravierenden Veränderung gekommen. Nur unglücklicherweise hat es für diese Erkenntnis auch einen großen und schrecklichen Krieg gebracht.
Vielen Dank, Georg, für dieses spannende Gespräch.
Ich habe mich sehr gefreut, bei euch zu Gast zu sein. Danke.
Georg Maskolo ist Investigativjournalist und hat gemeinsam mit seiner Frau, der Russland-Expertin Katja Gloger, recherchiert. Und sie haben zusammen ein Buch geschrieben. Es heißt Das Versagen. Alle Entwicklungen in der Russlandpolitik findet ihr bei tagesschau.de und uns findet ihr in der ARD-Audiothek. Morgen geht es bei FKM um die Frage, behindern europäische Staaten die Seenotrettung? Abonniert uns, um diese und alle weiteren Folgen nicht zu verpassen. Autor dieser Folge ist Kaspar von Au. Mitgearbeitet hat Claudia Schaffer. Produktion Christiane Gerhäuser-Kamp, Timo Lindemann, Jacqueline Bretschek und Hanna Brunniers. Redaktionsleitung Nicole Dienemann und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Elena Kuch. Tschüss. Und jetzt habe ich aber noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Der Podcast Die Anschlags, Russlands Spione unter uns von WDR und NDR. Der Podcast erzählt die Geschichte eines Ehepaars, Heidrun und Andreas Anschlag. So nennen sie sich. Auf den ersten Blick ganz normale Leute, so der Typ netter Nachbar. Was niemand weiß, sie sind russische Spione und zwar eine ganz besondere Art, sogenannte Illegale. Ihr Doppelleben geht jahrelang gut und dann fliegen sie auf. Wer hat sie verraten? Wer sind die Anschlags wirklich? Und spioniert uns Russland auch heute noch mit solchen Spionen aus? Ihr findet den Podcast Die Anschlags Russlands Spione unter uns in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.